Diabetes Radio, der Podcast des unabhängigen Diabetesportals Diabzeit. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Wie viele von Ihnen bereits wissen, hat das Bundesministerium für Gesundheit Anfang Mai diesen Jahres den Beschluss des gemeinsamen Bundesausschusses, kurz GBA, zur Verordnungsfähigkeit von kurzwirksamen Insulinanaloga bei Typ-1-Diabetes zwar grundsätzlich angenommen, aber nur unter Vorbehalt. Eine endgültige Entscheidung liegt deshalb bis heute nicht vor. Über den aktuellen Stand der Diskussion spreche ich jetzt am Telefon mit dem GBA-Vorsitzenden Dr. Rainer Hess. Herr Dr. Hess, wie lautet der Beschluss des gemeinsamen Bundesausschusses zu kurzwirksamen Insulinanaloga und ihrer Verordnungsfähigkeit, den das BMG teilweise beanstandet hat?
Ja, also der Beschluss lautet, dass die Insulinanaloga auch bei Diabetes Typ 1 grundsätzlich mit Ausnahme einzelner Indikationen von der Verordnungsfähigkeit zulasten der Krankenkassen wegen unwirtschaftlicher Mehrkosten ausgeschlossen sind, es sei denn, eine Umstellung ist durchgeführt worden und ist für die Versicherten nicht zumutbar. Oder war für die Versicherten nicht zumutbar. Das heißt, ein Umstellungsversuch in der Vergangenheit führt auch dazu, dass Analoginsuline zulasten der Kassen weiter verordnet werden können.
Aber für neu manifestierte Typ-1-Diabetiker ist erstmal als Therapieoption kein Analogon vorgesehen.
Das ist richtig. Wir gehen davon aus, dass eben wegen dieser Unwirtschaftlichkeit bei gleicher Wirksamkeit zunächst der Einstellungsversuch mit Humaninsulin erfolgen muss bei Neueinstellungen und erst wenn dann die Unverträglichkeit oder die fehlende Wirkung sich herausstellt, dann kann auf Analoginsuline zulasten der Kassen umgestellt werden.
Diesen Beschluss haben Sie an das Bundesministerium für Gesundheit geschickt, die den nochmal prüfen müssen. Und die haben gesagt, grundsätzlich sind wir einverstanden, aber unter Vorbehalt. Wie lautete der Vorbehalt?
Ja, der Vorbehalt lautet, dass bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren, die ja bei Neueinstellungen geforderte Ersteinstellung mit Humaninsulin unzumutbar sein soll und von daher bei dieser Gruppe von Versicherten die Analoginsuline zulasten der Kassen auch bei der Ersteinstellung übernommen werden sollen.
Warum ist das denn für Sie kein tragbarer Kompromiss?
Ja, also wir hatten in unserem Beschluss durch das kleine Wörtchen war schon der Tatsache Rechnung getragen, dass wenn ein Umstellungsversuch insbesondere bei Kindern in der Vergangenheit erfolglos durchgeführt wurde, dann natürlich hier keine weitere Umstellung zugemutet werden kann und dann mit Analoginsulin zulasten der Kassen weiter behandelt werden kann. Von daher wollten wir insbesondere für Kinder Umstellungsprobleme vermeiden. Das, was jetzt aber hier das Ministerium entschieden hat, geht natürlich weit darüber hinaus, weil es eine ganze Altersgruppe völlig unabhängig davon, ob im Einzelfall eine Ersteinstellung mit Humaninsulin möglich ist. Apodiktisch sagt hier, gelten prinzipiell ethische Grenzen oder Zumutbarkeitsgrenzen, die zu einer generellen Verordnungsfähigkeit führen. Das halten wir rechtlich nicht für begründbar. Wenn der Gesetzgeber das hätte haben wollen, dann hätte er die 18 Jahre Altersgrenze ins Gesetz schreiben müssen, wie er das ja bei anderen Präparaten getan hat. Nehmen Sie die Off-Label-Liste. Wir als Bundesausschuss haben gar keine rechtliche Grundlage dafür, generell solche Altersgrenzen als Zumutbarkeitsregelung einzuführen.
Das würde ich gerne nochmal genau erklärt haben. Also Off-Label-Liste heißt, das sind verschreibungsfreie Medikamente, die zum Teil eben für Kinder noch auf einem Rezept, auf einem Kassenrezept verordnet werden können. Aber es ist offensichtlich ein juristisches Problem, denn es ist ja schon so, dass man sagen kann, kleine Kinder zweimal einstellen, wenn absehbar ist, dass der Versuch mit dem Human vielleicht nicht so glücklich läuft, ist ja schon eine Zumutung.
Warum? Aber ja, wissen Sie, dass dieser Versuch so wenig glücklich läuft? Es gibt auch Krankenhäuser, die Kinder durchaus mit Humaninsulin sehr erfolgreich einstellen. Also es ist nicht so, dass Analoginsuline per se bei Kindern bessere Einstellungsergebnisse zeigen. Jedenfalls ist mir das nicht bekannt.
Es gibt sicherlich Ausnahmen, aber Analoginsuline, das kann ich wohl auch aus eigener Erfahrung sagen, ermöglichen etwas mehr Flexibilität. Nur es ist ja so, dass wenn ein Arzt sagt, ich würde bei dem Kind aus gutem Grund, weil es vielleicht noch Leistungssport macht, sich sehr viel bewegt oder sehr unberechenbar ist mit dem Essen, ein Analogon vorziehen, um ihm dann auch möglicherweise eine nochmalige Umstellung zu ersparen, darf er nicht? Und warum darf er dann nicht gleich gegebenenfalls ein Analogon verordnen?
Ja, ich gehe mal davon aus, dass das auch nur eine Frage der Zeit gewesen wäre, weil ja bei den Insulinanaloga bei Diabetes Typ 2 die vergleichbare Entscheidung über Rabattvereinbarungen dazu geführt hat, dass die Analoginsulin eben doch wieder verordnungsfähig sind, aber eben zu einem vergleichbaren Preis. Und von daher glaube ich, dass es nur eine Frage der Zeit gewesen wäre, dann hätten wir bei Diabetes Typ 1 dieselben Ergebnisse. Und nur jetzt, weil es im Einzelfall solche Probleme geben mag, nun zu sagen, generell sind alle bis zum 18. Lebensjahr sozusagen vom Gebot der Wirtschaftlichkeit ausgenommen. Also das kann ich jedenfalls als Jurist so nicht mittragen.
Auf das Thema, Herr Dr. Hess, komme ich gleich nochmal. Jetzt ist ja erstmal die Situation, Sie sagen absolut, auch bei Typ 1 Diabetes, nur in wenigen Ausnahmefällen noch die Verordnung von kurzwirksamen Analoginsulin möglich. Das BMG sagt, aber wir wollen Ausnahme alle bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres und unabhängig vom Preis sofort weiterhin verordnet bekommen. Wie geht es denn jetzt weiter?
Nun, wir haben zunächst einmal zur Wahrung der Rechtsmittelfrist Klage eingereicht, mit der Zielsetzung allerdings zunächst mit dem Ministerium nach Kompromissen zu suchen. Vielleicht die Formulierung, die wir ja auch im Interesse der Kinder vorgenommen hatten, etwas schärfer auf Kinder auszurichten. Allerdings müsste das Ministerium dann diese apodiktische Maßgabe, alles ist frei unter 18, doch sehr stark relativieren und ich weiß nicht, ob das Ministerium dazu bereit ist. Sollte diese Bereitschaft nicht bestehen, werden wir wohl hier einen weiteren Musterprozess durchführen, in dem es dann um die Klärung der Grundsatzfrage geht. Kann der Bundes- oder darf der Bundesausschuss erstens mal Zumutbarkeitsregelungen in dieser Breite an ein bestimmtes Alter binden und im Übrigen darf das Ministerium eine Entscheidung, die der Bundesausschuss ja nach bestem Wissen und Gewissen getroffen hat, ersetzen durch eine solche sehr breit gestaltete Ausnahmeregelung.
Vielleicht täusche ich mich, aber ich meine etwas rauszuhören, dass die Fronten so ein bisschen verhärtet sind. Wie viel Bewegungsspielraum haben Sie denn für Ihre Gespräche mit dem Bundesgesundheitsministerium und laufen die jetzt noch?
Also ich hatte ein Gespräch im Ministerium und warte sozusagen auf das Ergebnis und dann wird man weitersehen.
Jetzt haben Sie aber prophylaktisch schon einmal, um die Frist zu wahren, Klage gegen das BMG bzw. den Einwand des BMG zu Ihrem Beschluss eingereicht. Haben Sie diese Klageeinreichung, diese Entscheidung mit dem Patientenvertreter im GBA abgesprochen?
Nein, die Patientenvertreter waren gegen die Klageeinreichung, aber wie gesagt, sie erfolgte zunächst mal zur Fristwahrung. Und wir werden natürlich den Bundesausschuss informieren, wenn wir den Prozess weiterführen, auch über die Gründe, warum wir ihn dann eben inhaltlich weiterführen und nicht nur fristwahrend.
Dürfen da die Patientenvertreter nochmal sagen, ja, wir sind damit einverstanden, dass jetzt wirklich geklagt wird, oder weil Sie ja sagten, bei der Einreichung haben Sie nicht gefragt. Oder können die da noch ein Veto
einlegen? Die Einreichung ist ja im Bundesausschuss beschlossen worden. Da waren die Patientenvertreter ja anwesend.
Okay. Und da gab es eine Mehrheit der übrigen, die sich für die Klage entschieden
hat. Die Patientenvertreter sind ja nicht stimmberechtigt. Die Entscheidung zur Klageeinreichung ist von den Bänken getroffen worden.
Verstehe. Nun können Sie mir ja als Jurist sicherlich ungefähr sagen oder einschätzen, wie lange sich so eine Klage vom Sozialgericht denn hinziehen könnte, würden Sie sie noch durchziehen. Wann ist mit einer endgültigen Entscheidung dann zu rechnen?
Ja, also ich schätze mal, dass ein solcher Prozess sich über 3 Jahre hinziehen wird.
Das ist doch noch eine ganz schöne Zeit. Lohnt sich denn überhaupt angesichts der Tatsache, und damit komme ich auf das, was Sie vorhin schon ansprachen, zurück, dass es in Deutschland nur rund 25.000 Kinder und Jugendliche mit Typ 1 Diabetes gibt, die in aller Regel auch noch sehr wenig Insulin brauchen, lohnt es sich da überhaupt, die Gerichte mit diesem Thema zu beschäftigen? Oder geht es vielleicht weniger um Insuline und Diabetiker als um einen politischen Machtkampf?
Ja, es geht weder um das eine noch um das andere, sondern es geht um eine prinzipielle Entscheidung. Es ist richtig, man kann natürlich sagen, es betrifft nur eine kleine Gruppe und deswegen schieben wir hier unsere Entscheidungsgrundlagen beiseite. Nur wir haben natürlich auf der anderen Seite schon eine gewisse Verantwortung, die Industrie gleich zu behandeln und auch die Arzneimittel in ihrer Nutzenbewertung gleich zu behandeln. Und von daher ist es natürlich sehr schwierig, nun zu sagen, es ist eine kleine Gruppe und da lassen wir Ausnahmen zu, die wir bei größeren Gruppen mit dieser Rechtsbegründung nie zulassen könnten. Und von daher ist es doch eher eine Prinzipienfrage, es ist kein politischer Machtkampf, es ist eine Prinzipienfrage, inwieweit kann der Bundesausschuss hier aus politischen Gründen von seinen Entscheidungsgrundlagen Abstand nehmen oder inwieweit muss er diese Entscheidungsgrundlagen auch bei kleineren Gruppen zur Wahrung des Gleichheitsgrundsatzes anwenden und wenn das Ministerium dann politisch anderer Meinung ist, dann natürlich diese Rechtsfrage auch klären zu lassen.
Ich kann mich trotzdem des Eindrucks nicht erwehren, dass Sie so ein bisschen versuchen, auch die Industrie in die Knie zu zwingen. Denn es geht hier um wirklich sehr wenig Diabetiker, die zudem noch, ja, schon gerade wenn sie Kinder und Jugendliche sind, in einer besonderen Situation sind. Und hinzu kommt, dass die meisten dieser kurzwirksamen Insulinanaloga ohnehin bald preiswerter werden, weil die Patente einfach abgelaufen sind und dann können Nachahmerpräparate auch preiswertere Analoga kurzwirksamer auf den Markt bringen. Also im Grunde genommen ist es doch ein Riesenaufwand, jetzt 3 Jahre zu prozessieren, wenn das eigentlich ansteht, oder nicht?
Also wollen wir mal so sagen, die Entscheidung, die dann nach 3 Jahren getroffen wird, klärt eine Grundsatzfrage. Völlig unabhängig davon, was in den 3 Jahren geschieht, ob eventuell die Prozesssituation dadurch sich verändert, dass der Patentschutz ausläuft. Es geht um die Grundsatzfrage, ob der gemeinsame Bundesausschuss seine Bewertungsprinzipien, die ja von dem Ministerium auch ausdrücklich anerkannt sind, ob er die bei gleichem Sachverhalt in gleicher Weise anwenden muss oder ob es aus politischen Gründen hier die Möglichkeit der Ausnahme gibt. Um die Grundsatzfrage geht es und die kann man nicht einfach auf sich beruhen lassen, sondern da andere Entscheidungen in vergleichbarer Weise bei anderen Volumina oder bei völlig anderen Erkrankungen anstehen, bin ich schon der Auffassung, dass der Bundesausschuss hier diese Rechtsfrage klären lassen muss, völlig unabhängig davon, wie sich der Markt und wie sich die Zulassungsfähigkeit weiterentwickelt.
Also muss das hier am Beispiel der Typ-1-Diabetiker und kurzwirksamen Insulinanaloga einmal durchgezogen werden, damit sie für die Zukunft wissen, woran sie sind?
Wir haben einen vergleichbaren Prozess bei der künstlichen Ernährung, der ist ja auch jetzt schon im 3. Jahr. Da haben wir jetzt einen Teilerfolg ja errungen. Das heißt, ein Teil dieser Ersatzvornahme des Ministeriums ist ja aufgehoben worden als rechtswidrig und es ist ausdrücklich auch betont worden, dass das Ministerium nur eine Rechtsaufsicht hat. Und ich glaube, dass wir in diesem spezifischen Verfahren hier einfach gezwungen sind, falls wir nicht zu einem Konsens kommen. Ich strebe hier den Konsens an, um das deutlich zu sagen. Ich will solche Musterprozesse nicht einfach vom Zaune brechen, aber wenn wir in einer Grundsatzfrage uns nicht verständigen können, dann ist der Prozess an sich ein sinnvolles Verfahren, um die Rechtsfragen zu klären. Die Versorgungsnotwendigkeit muss dann auf anderer Ebene auch in der Zwischenphase geklärt sein.
Herr Dr. Hess, ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch.
Gerne geschehen, auf Wiederhören.